Heute beginnen wir mit der vierten Predigtreihe zum Epheserbrief. Und damit sind wir auch im zweiten Teil dieses Briefes angekommen. Im ersten Teil, den ersten drei Kapiteln des Briefes, zeigte uns Paulus, wo der Ursprung der Kirche liegt und welchen Reichtum wir durch den Glauben in Jesus Christus haben. Und eindringlich erklärt er, dass Jesus die Zweiteilung zwischen Juden und Heiden total aufhob. Für uns vielleicht etwas suspekt, aber damals war das eine ganz wichtige Sache. Durch den Glauben an Jesus Christus werden Juden und Heiden miteinander vereint. Christus selber, sagt er schon im Kapitel 2, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Für Menschen jüdischer Herkunft war das ausgesprochen revolutionär und schwierig zu akzeptieren, denn ein Jude durfte ja eigentlich nicht einmal das Haus eines Heiden betreten. Und nun soll da plötzlich kein Unterschied mehr sein. Jahrelang haben sie das gelehrt. Jahrelang haben sie das gelebt. Und dieser Aspekt bildet das Kernthema des Epheserbriefes. Und wer das nicht versteht, der versteht auch den Epheserbrief eigentlich nicht in seiner Tiefe. Das Kernthema ist, Jesus, der Messias, erlöst nicht nur die Juden, sondern in gleicher Weise auch die Heiden. Und dadurch entsteht eine neue Körperschaft, der Leib Christi, die Gemeinde. Und Paulus schreibt den Galatern, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Die ersten drei Predigtreihen über den ersten Teil des Epheserbriefes könnt ihr gerne nachhören oder nachlesen, kann man auf unserer Webseite alles downloaden. Und im zweiten Teil des Briefes wird Paulus nun ganz praktisch. Er zeigt, welche praktischen Auswirkungen der christliche Glaube im Leben haben sollte. Die gesunde Lehre zu verstehen ist außerordentlich wichtig und nötig, doch diese Lehre sollte nicht eine schöne Theorie bleiben, sondern in unserem Leben Einfluss finden. Als Paulus diesen Brief schrieb, saß er im Gefängnis. Vielleicht hätten wir gar nicht so viele Briefe von Paulus, wenn er nicht ständig im Gefängnis gesessen wäre. Es waren verschiedene, mal da, mal dort. Jedenfalls ist es beeindruckend, wie Paulus sich um das Wohl der Christen sorgt und er sein Vertrauen zu Gott stärken möchte. Wir würden es Paulus ja überhaupt nicht übel nehmen, würde er seine Gefangenschaft immer wieder mal beklagen und aufrufen und betet für mich und hin und her, dass sein Brief eigentlich schwerpunktmäßig sich um seine Gefangenschaft mit seiner Gefangenschaft beschäftigt, würde uns nicht überraschen, würde ihm nicht übel nehmen. Und wir würden auch, wenn er sich über eine Glaubenskrise beklagen würde, würden wir ihn verstehen. Natürlich, wenn er ständig gefangen wird, wenn er geschlagen wird, er wurde schon mal gesteinigt, da kann man schon in eine Glaubenskrise kommen. Aber Paulus ist eben der Paulus und Paulus weiß, dass Verfolgung und Rückschläge zu einem christlichen Leben gehören. Er ließ sich von den unangenehmen und demütigenden Situationen nicht beirren. Und ich sage euch, für einen Mann in der damaligen Zeit und auch heute ist es unglaublich demütigend, in Öffentlichkeit mit Stockhieben geschlagen zu werden. Aber Paulus wusste, das gehört zu seinem Leben als Christ. Und er konzentrierte sich auf das Ziel, auf den Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Lesen wir zuerst, wie Paulus den zweiten Teil seines Briefes eröffnet. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Was würdet ihr über einen Pfarrer denken, der stiehlt, lügt, betrügt und sexuell ausschweifend lebt? Was denkt man über so einen Pfarrer? Ist keiner, nicht glaubwürdig, hat seinen Beruf verfehlt. Sein Verhalten passt nicht zu der Vorstellung, die wir von einem Pfarrer haben, wie er leben sollte. Er lebt so, dass er seinem Berufsstand nicht würdig lebt und die anderen Pfarrer somit auch mitreißt. Und genau diesen Gedanken beschäftigte Paulus. Er wollte die Christen darauf aufmerksam machen, dass ihr Glaube an Jesus in ihrem Leben erkennbar werden sollte. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Wir sollen dem Geschenk, das Gott uns Menschen gemacht hat, uns würdig erweisen. Wir sollten dieses Geschenk in Ehren halten, indem wir respektvoll damit umgehen. Und dieses Geschenk ist ja unbeschreiblich groß. Paulus hat es in den ersten drei Kapiteln geschrieben. Gott holt uns aus dem tiefsten Elend heraus und macht uns unbeschreiblich reich. Er erweckt uns aus dem Tod und schenkt uns das ewige Leben. Er bezahlt unsere Schuld und befreit uns durch seine Gnade, indem er für unsere Sünde bezahlt. Vom Reich der Finsternis versetzt er uns ins Reich des Lichts. Er riss uns aus der Gewalt Satans und machte uns zu seinen Kindern, zu Kindern Gottes. Gott versöhnte sich mit uns. Ich glaube, wir können gar nicht begreifen, wie großartig das eigentlich ist. Er machte uns rein. Und im Propheten Jesaja finden wir ein schönes Bild dafür. Gott lässt es dem Volk sagen, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie reine Wolle werden. Paulus sagt eigentlich nichts anderes, als dass wir nun dafür sorgen sollen, dass dieses Neue, was Gott in uns geschaffen hat, rein bleibt und wir das nicht wieder verschmutzen. Führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Unser Leben soll zu unserer Berufung passen. Ein Fußballer spielt schlussendlich ja auch nicht in seinem besten Anzug Fußball. Der würde sich ja lächerlich machen. Nehmen wir an, Messi hat seinen besten Anzug an und rennt auf dem Fußballfeld. Sag ich, passt nicht. Er lebt nicht in seiner Berufung. Aber wenn Messi heiratet, was er gerade getan hat, ich glaube am Samstag oder am Freitag, dann hat er natürlich nicht seinen Sportanzug an, sondern hat er seinen besten Anzug, vermutlich hat er den sogar noch neu gekauft, nehme ich jetzt mal an. Wir sollen dem, was wir sind, angemessen leben. Jesus hat uns erlöst, damit wir anders leben können. Paulus schrieb das bereits zu Beginn des Briefes, in Jesus hat Gott uns erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Somit ist unser Leben als Christen auch mit einer Verpflichtung verbunden. Gott erwartet von uns authentisches Leben. Das ist heute übrigens ganz eine wichtige Erwartung in unserer Gesellschaft. Wir hören das immer wieder, man muss authentisch leben. Man muss authentisch sein. Und damit will man betonen, dass man sich selber treu bleiben muss. Ich muss das tun, was ich will und was mir gefällt. Ich muss mir selber treu sein. Authentisches Leben wird als selbstbestimmtes Leben verstanden. Es ist nicht wichtig, was meine Lebensweise bei anderen auslöst. Wenn sie ein Problem damit haben, dann ist es, bitteschön, ihr Problem. Ich will authentisch leben. Hauptsache, dass ich authentisch bin. Und Gott will genau das auch, dass wir authentisch leben. Doch nicht authentisch zu uns selbst. Wir sollen nicht primär uns selber treu sein, sondern wir sollen Gott gegenüber treu sein. Wir sollen nicht an uns glauben, sondern wir sollen an Gott glauben. Übrigens, der Glaube an sich selber ist einer der weitesten verbreiteten Glauben, die wir in unserer westlichen Gesellschaft haben. Wenn ich will, schaffe ich's. Kraft des positiven Denkens. Der Glaube an sich selbst. Nein, Gott will, dass wir ihm vertrauen. Wir sollen uns mit unserer Berufung und in unserer Stellung als Kinder Gottes authentisch erweisen. Mit dem übereinstimmen, was wir sind durch die Gnade Gottes. Interessant, dass Paulus das so direkt fordert. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir die Christen entmündigt haben. Wir pflegen den Gedanken, dass Gott in uns alles bewirken würde. Alles. Gott macht's. Gott wirkt in uns durch den Heiligen Geist. Das stimmt alles. Uns bleibt dann noch übrig, dass wir viel beten und viele Gottesdienste besuchen. Aber im Grunde genommen macht das alles Gott in uns. Denken wir das zu Ende, würde das bedeuten, dass wir unserer Persönlichkeit beraubt würden und die Verantwortlichkeit des einzelnen Christen bedeutungslos wird. Er muss nur noch tun, was man tut. Aber seine Persönlichkeit, seine Originalität wird ausgeschaltet. Wer so über den christlichen Glauben denkt, müsste von Paulus eine Aussage in dieser Art erwarten. Ich danke, dass Gott dafür sorgt, dass ihr eure Berufung entsprechend lebt. Dass er alles tut durch euch. Danke. Das ist weiter verbreitet in unseren Kreisen, als dass wir glauben, wir würden es nur nie wagen, so zu sagen. So explizit. Aber wenn ich in vieles hineinhöre, was so gesagt wird, Land auf, Land ab unter uns Christen, ist das oft die Quintessenz. Es wird viel gesagt, was man tun sollte, und am Schluss wird noch gesagt, und Gott macht das alles in dir. Wie wenn wir keine Persönlichkeiten mehr wären. Aber Paulus sagt etwas ganz anderes. Führt dein Leben, dass diese Berufung würdig ist. Das ist etwas ganz anderes. Damit zeigt Paulus, dass es für ihn ganz selbstverständlich ist, dass Christen aktiv an der Gestaltung des Lebens mitwirken und eigenverantwortlich handeln. Der christliche Glaube entmündigt den Menschen nicht und nimmt ihm auch nicht seine Persönlichkeit und auch nicht seine Originalität. Der Glaube an Christus ebnet uns nicht ein, dass wir nachher alle gleich sind. Deshalb bin ich immer happy, wenn ich Gemeinden sehe, wo so viele verschiedene Menschen sind. Verschieden angezogen, verschiedene Lebensstile. Gott ebnet uns nicht ein. Er kann vermutlich mit unserer Originalität besser leben als wir. Christlicher Glaube nimmt mich als Person immer in die Verantwortung hinein. Gott mutet uns zu, dass wir gute Entscheidungen treffen. Er will, dass wir mündig und geistlich reife Persönlichkeiten werden. Und ihr könnt das selber prüfen. Natürlich, ich sage gar nichts gegen das Gebet. Wenn ich etwas entscheide, bete ich auch dafür, dass Gott mir hilft und dass ich die richtige Entscheidung treffe. Und das macht ihr, die meisten von euch machen das auch. Aber eins sage ich euch. Am Schluss müsst ihr die Entscheidung trotzdem treffen. Die wenigsten Entscheidungen werden für uns einfach getroffen. Wir haben einen Gedanken und aus verschiedenen Aspekten kommen wir dann schlussendlich zu dieser Entscheidung. Und natürlich ist das komfortabel, wenn es Aufgaben sind oder Sachen, die nicht so wichtig sind, kann man sagen, ich bete mal dafür und wenn mir Gott zeigt, dass ich das tun soll, dann tue ich's und dann zeigt es mir nicht. In der Regel, wenn ich es im Herzen nicht tun will, dann tue ich es nicht. Dann hat es mir Gott nicht gezeigt. Das sind alles ein bisschen billige, wenn ich jetzt mal das ein bisschen krass sagen darf, billige Motive, billige Ansichten des christlichen Glaubens, der dem Glauben und das, was uns das Evangelium verkündigt, einfach nicht würdig ist. Denn Gott will mündige und geistlich reife Persönlichkeiten. Das wird dazu werden. Der christliche Glaube ist immer ein Ineinanderwirken von Gottes Einfluss und menschlichem Handeln. Jakobus zeigt dir das am Beispiel des Glaubens des Abrahams sehr schön. Du siehst, dass Abrahams Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glauben vollkommen. Also es ist ein Zusammenwirken. Er hat nicht nur toll gefunden, was Gott ihm gesagt hat, sondern er hat zusammengewirkt. Er hat verstanden, dass Gott etwas möchte von ihm und er hat sich entschlossen, das zu tun. Und diese Tat macht seinen Glauben vollkommen. Übrigens hatte Luther mit dem Jakobus deshalb sehr viele Mühe, weil er sich von seinem Hintergrund her, war er ja sich ein sehr gesetzlicher, ein strenger Glaube gewohnt und dann hat er ja seine große Entdeckung war, erlöst allein durch Gnade und jetzt kommt dann der Jakobusbrief mit der Tat wieder und dann hat er das Buch halt ziemlich am Schluss des Neuen Testamentes hingetan. In der Lutherbibel ist der Jakobusbrief weiter hinten als in den anderen Bibeln. Das war einfach, Luther hat aus seiner Geschichte, aus seiner Biografie mit diesem Brief so seine innere Auseinandersetzung gehabt. Aber das ist verständlich aus seiner Geschichte. Als Christen authentisch leben heißt nichts anderes, als dass ich entsprechend meiner Berufung und Stellung lebe und verantwortlich handle. Wie das konkret aussieht, wird Paulus jetzt noch im Rest dieses Epheserbriefes ausführen. Paulus war sich offensichtlich dessen bewusst, dass wie komplex, kompliziert und eigensinnig Menschen sind und auch Christen. Er wusste um das Konfliktpotenzial, wenn Menschen in einer verbindlichen Gemeinschaft zusammenleben. Und deshalb fordert er uns auf, keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Wie wichtig diese Aufforderung ist, wird uns klar, wenn wir sehen, wie viele Christen miteinander zerstritten sind und ganze Gemeinden durch Streitereien zerstört werden. Luther übersetzt diesen Vers etwas markiger. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Das tönt schon fast dramatisch. Ertragt einander in Liebe. Das heißt, dass ich nicht meine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen soll. Ich soll mich nicht zu schnell über jemand anderen ärgern. Sogar dann, wenn sich ein Christ versündigt, soll ich Ruhe bewahren und nicht alles hochspielen. So wie Paulus dem Galaten schreibt, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Steht nicht, dann sollt ihr ihn an den Pranger stellen, sondern ihm voll Nachsicht sondern zurechthelfen. Das wäre jetzt ein bisschen falsch gewesen. Dabei muss aber jeder von euch auch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Also auch immer im Wissen um die eigene Fehlerhaftigkeit. Unsere erste Aufgabe ist, dass wir einander helfen und wieder aufhelfen. Es ist nicht unsere erste Aufgabe, jemand, der sich versündigt hat, an den Pranger zu stellen. Und da wir Menschen ganz verschieden gestrickt sind und durch ganz verschiedene Lebensgeschichten geprägt wurden, reagieren wir oft anders, als man das vielleicht erwarten würde. Wenn wir Kinder Gottes werden, nehmen wir unsere Persönlichkeit und unsere Prägung mit in das Leben als Christen. Wir verlieren das nicht einfach. Ich habe gesagt, Gott ebnet uns nicht ein. Er nimmt uns nicht unsere Originalität. Wir nehmen das alles mit. Wir sind nicht insofern neue Menschen, dass wir völlig anders reagieren, völlig andere Art haben zu kommunizieren, andere Gestik übernehmen oder weiß ich was. Nein, wir nehmen alles mit. So wie wir persönlich gestrickt sind und unsere Lebensgeschichte. Und deshalb müssen wir lernen, die Andersartigkeit der anderen Christen in Liebe zu ertragen. Oder einfach gesagt, wir sollen uns selbst nicht als Maßstab ansehen, an dem jeder und jede gemessen werden muss. Ich bin nicht der Maßstab des Christseins. Ich bin der, der ich bin und so, wie ich das Christsein lebe. Und ich bin nicht der Maßstab für alle anderen Christen. Was Paulus hier von uns erwartet, ist nichts Geringeres, als dass wir uns so lieben, wie Jesus uns geliebt hat und liebt. Denn Jesus sagte selbst über sich, nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Einfach gesagt, die Liebe, die wir durch Jesus erfahren haben, sollen wir an unsere Mitmenschen weitergeben. Ganz einfach. Theoretisch. Aber so wie Jesus uns geliebt hat, hat er uns angenommen, so wie wir waren. Und er lebt auch heute noch damit, so wie wir sind. So sollen wir auch untereinander leben. Paulus sagt es einmal so, helft einander, eure Lasten zu tragen, auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen, allen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Allen Menschen, ganz besonders denen, mit denen wir in besonderer Weise durch den Glauben an Jesus Christus verbunden sind. Gut, man kann sich ertragen nach dem Motto Leben und Leben lassen. So kann Gemeinschaft funktionieren, aber im Endeffekt bleibt trotzdem dann jeder einsam. Christliche Gemeinschaft zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass man in einer tiefen Einheit, inneren Einheit verbunden ist. Diese Einheit ereignet sich auch nicht automatisch und deshalb fordert Paulus wiederum, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Gott hat uns diese Einheit durch den Heiligen Geist geschenkt. Was leider, so sieht das jedenfalls der Paulus, nicht bedeutet, dass sie ohne unser Mitwirken erhalten bleibt. Denn er fordert uns auf, das, was uns Gott durch seinen Geist geschenkt hat, sollen wir erhalten. Wir sollen dafür sorgen. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Wenn das nicht so werden, hat er gesagt, ich freue mich, dass ihr diese Einheit habt. Nein, er sagt, ihr müsst sie bewahren. Sie ist euch geschenkt, aber ihr könnt sie verlieren. Bewahrt sie also. Wir können diese geschenkte Einheit zerstören und Paulus selbst wusste genau, von was er sprach. Es gab in der neuen entstehenden Gemeinde Jesu viele schwierige Fragen, die es zu erklären gab und zwischen den Christen entstanden große Spannungen und Spaltungen. Oft ging es um Fragen bezüglich der Heiden, die zu Jesus fanden. Da wollten Christen jüdischer Abstammung, dass diese Heidenchristen sich beschneiden lassen müssten, ansonsten würden sie nicht gerettet werden, behaupteten sie. Und Paulus widersetzte sich diesen Leuten vehement. Also Einheit zu bewahren heißt nicht, zu allem schweigen zu müssen, sondern damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Es haben Christen miteinander gestritten um eine wichtige Frage in der damaligen Zeit. Auch in Korinth kam es zu Spannungen. Dort wurde um die Zugehörigkeit der Christen zu den Aposteln gestritten. Und deshalb schrieb Paulus nach Korinth: Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer, ich von Christus. Was waren das für Zustände in Korinth? Wie kann man auf die Idee kommen, sich über die Zugehörigkeit eines Apostels zu definieren und nicht über Christus? Paulus war fassungslos über solche Auseinandersetzungen und meinte, ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Dann sagt er noch, er sei glücklich, dass er ganz wenige getauft hat. Jesus Christus soll im Zentrum stehen. Allein der Glaube an ihn verbindet uns. Die Grundlage dieser Einheit sind eindeutig. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Es gibt nur ein Leib Christi, also nur eine Gemeinde. Es gibt nur einen Geist, den Heiligen Geist. Und es gibt nur eine Hoffnung, nämlich die Hoffnung auf das ewige Erbe, der neue Himmel und die neue Erde. Es gibt keine Sonderregelungen für Juden und Heiden. Da sehen wir wieder, da schimmert wieder dieser ganze Hintergrund, wieder das ganze Kernthema des Briefes. Es gibt keine Sonderregelungen für Juden oder Heiden. Es gibt keinen Leib für Juden und einen für die Heiden. Es gibt nur einen Leib. Paulus macht das bereits sehr deutlich im Kapitel 3. Die Nichtjuden sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Der Epheserbrief macht in aller Hinsicht, überall, deutlich, dass es nur einen Weg zur Rettung gibt. Egal woher ein Mensch kommt, egal welcher Nation er gehört. Auch für einen Juden gibt es nur einen einzigen Weg und der heißt Jesus Christus. Und da kann in unseren evangelikalen Kreisen kann man behaupten, was man will. Man spricht gegen das, was Paulus uns lehrt. Es gibt nur einen Weg. Zwischen Juden und Heiden gibt es keinen Unterschied mehr. Paulus fährt fort, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über allen regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Der christliche Glaube kennt keine Kasten. Es gibt nicht Christen, die eine höhere Erlösungsstufe erreichen könnten und andere nicht. Wir sind alle durch ein und denselben Glauben miteinander verbunden. Und wie stark Paulus das betont, ist nicht zu übersehen. 7-mal betont er diese Einheit und Einzigartigkeit. Ein Leib, ein Geist, müsste er übrigens in der griechischen Sprache nicht. Er hätte dieses Zahlwort oder diesen unbestimmten Artikel hätte er nicht setzen müssen. Aber er hat ihn bewusst gesetzt. Um das zu betonen, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen. Deutlicher könnte er das gar nicht gesagt haben. Das vereinfacht in gewisser Weise unseren Glauben. Denn wir können gemeinsam ringen, dass wir miteinander in dieser Einheit wachsen. Und genau das hat Paulus getan, als er mit den anderen Judenchristen gestritten hat. Er hat nicht gesagt, die christliche Einheit besteht darin, dass man zu allem Ja und Amen sagt, sondern sie besteht darin, dass man um diese Einheit ringt und diese Einheit ist ihm gegangen. Er hat nicht gesagt, ja, ihr könnt halt auf diesem Weg zum Glauben kommen und Jesus nachfolgen und wir halt haben diesen Weg. Nein, ein Glaube. Deutlicher könnt ihr das nicht sagen. Das vereinfacht unsere Glauben und das heißt, wir ringen um die Einheit. Auch in theologischen Fragen. Und ich weiß, das ist nicht so populär. Lehrfragen, ja, Lehrfragen. Dogmatik ist ja schon mal ein Schimpfwort. Aber ich glaube, dass es wichtiger ist, als wir meinen. Wenn das also so ist, dass es ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen gibt, dann sollten wir auch darum ringen, diese Einheit zu leben. Das bedeutet auch, dass Fragen der Lehre wichtiger sind, als wir das heute wahrhaben wollen. Oft vergessen wir das, was über die ersten Christen gesagt wurde in Jerusalem. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Gut haben die das, so hat das der Lukas so aufgeschrieben. Weil sonst würden wir ihn nämlich korrigieren. Dann würden wir sagen, aber Lukas, du hast den Pöck nicht gesehen. Sie müssen in Jesus bleiben. In der Lehre, Dogmatik. Du hast keine Ahnung vom lebendigen Glauben. Nein, sie blieben in der Lehre der Apostel. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir als Christen in besonderer Weise miteinander verbunden. Den Korinthern schrieb Paulus das so: Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Und deshalb betont Paulus im letzten Satz unseres Abschnittes, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Wir haben die besten Voraussetzungen, dass wir so leben können, damit wir dem, was Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat, würdig leben können. Die Entscheidung, ob wir das wirklich wollen, die liegt nun tatsächlich bei dir und bei mir, weil das nicht automatisch geschieht. Wir haben nur die Voraussetzung. Du kannst das schönste große Auto kaufen. Entschuldigung, ich habe halt immer ein Auto, ist bei mir halt. Das schönste große Auto kaufen mit viel PS. Und du kannst das toll finden, immer anschauen, aber wenn du wissen willst, was in diesem Auto steckt und du das Auto genießen willst, dann musst du reinsitzen und Gas geben. Dann weißt du, was da rauskommt. Und ob ich Gas geben will im Glauben, das ist meine Entscheidung. Gott hat mir dieses prächtige Ding hingestellt. Aber ob ich dann wirklich das Pedal drücken will, das muss ich entscheiden. Das nimmt er mir nicht ab. Paulus schreibt den Christen in Kolosse: Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Ihr seid und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Ich bete mit uns. Ja, Vater, mich fasziniert das immer wieder, dass du uns als Persönlichkeiten ernst nimmst. Und dass Glaube und Nachfolge nicht heißt, dass du uns entmündigst, dass wir nur noch Marionetten sind, an denen du rumzupfst, sondern dass du vielmehr möchtest, dass wir unsere Persönlichkeit entwickeln, dass wir reif werden und als reife Persönlichkeiten auch Entscheidungen treffen können. Hilf uns, die wirklich auch in dieses Fahrzeug, das du hinstellst, hineinzusitzen und Gas zu geben. Dass wir dann entscheiden, welchen Gang wir einlegen und wo wir durchfahren. Das alles im Vertrauen auf dich. Ich danke dir, dass wir die Bibel haben, die uns doch hilft, Orientierung zu finden in einer komplexen Welt. Danke, dass du zu uns Menschen gesprochen hast. Amen.